Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr Schweizer Radio, Echo der Zeit. Strapaziert ist die Geduld von Kofi Annan. Der UNO-Sondergesandte hält die Lage in Syrien für inakzeptabel. Der Bericht vom diplomatischen Parkett und das Gespräch zu einer Reise durch Nordsyrien.
Man weiß auch, dass die Leute, die einen begleiten, wirklich das Leben riskieren. Und vielleicht noch schlimmer, sie riskieren Folter, falls sie dabei erwischt werden, einen ausländischen Journalisten herumzuführen.
Sagt der Journalist Kurt Pelder, er war mit Aufständischen unterwegs. Umstritten sind die Geschäfte der internationalen Rohstoffriesen. Für die Schweiz sind diese Geschäfte lukrativ und heikel. Und idyllisch ist die Schweiz nicht, zumindest nicht bei Ursula Mayer.
On n'est pas du tout rentré dans le côté regarder des belles montagnes, puisqu'on commence dans des toilettes, alors qu'on est dans un des plus beaux endroits du monde.
Statt mit schönen Walliser Berggipfeln beginnt ihr Film auf dem Klo.
Non, c'est pas le Heimatfilm.
Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Villinger. Inakzeptabel und düster ist die Lage in Syrien, das sagte der Sondergesandte Kofi Annan in einer geschlossenen Sitzung des UNO-Sicherheitsrats. Zwar gab es eine Art Waffenruhe in den letzten zwei Wochen, zwar ist eine 15-köpfige Beobachtermission vor Ort, aber das Assad-Regime geht weiterhin mit Gewalt gegen die Bevölkerung vor. Nahost-Korrespondentin Irene Meyer.
Das strapaziert auch die Geduld eines sanften und verständnisvollen Diplomaten. Dass der syrische Außenminister Mualem ihm gegenüber den Rückzug der schweren Waffen aus syrischen Städten als abgeschlossen bezeichnet, während Satellitenaufnahmen offenbar das pure Gegenteil beweisen, findet Kofi Annan inakzeptabel. Und äußerst beunruhigt zeigt sich der Sondergesandte über Berichte von Aufständischen im Zusammenhang mit der eben erst angelaufenen Beobachtermission. Syrische Bürger, die sich den Blauhelmen anvertrauten, würden vom Regime verfolgt, verhaftet und sogar getötet, sobald die Beobachter außer Reichweite seien, heißt es in Berichten vor allem aus der Stadt Hama. Dafür gibt es keine unabhängige Bestätigung, aber Annan nimmt die Berichte ernst und fordert in dieser schwierigen Situation eine eindeutige Vorwärtsstrategie. So schnell als möglich sollten nun weitere Beobachter nach Syrien entsandt werden, verlangt er. Die von der UNO gebilligte Mission ist auf 300 unbewaffnete Blauhelme angelegt. Im Moment stehen ganze 15 in einem Land von 23 Millionen Einwohnern. Überall dort, wo die Beobachter auftauchen, geht die Gewalt offenbar zurück. Ein Aktivist in Homs sagt, lediglich die Stationierung von zwei Blauhelmen habe Homs die ruhigste Zeit seit Monaten beschert. Man stelle sich vor, so der Aktivist, es stünden noch ein paar mehr permanent in der Stadt. Doch danach sieht es nicht aus. Der Chef der UNO-Friedensmissionen, Hervé Latsous, sagte gestern in New York, es dauere noch einmal einen Monat, bis lediglich 100 Beobachter im Einsatz stünden. Das Regime in Damaskus taktiert unterdessen weiter und arbeitet mit Kofi Annan immer nur so weit zusammen, wie es ihm unbedingt nötig erscheint. Laut arabischen Medien soll sich Präsident Assad weigern, Beobachter zu akzeptieren, die in seinen Augen die falsche Nationalität haben. Das heißt, aus der Gruppe der sogenannten Freunde Syriens wolle er niemanden im Land haben. Das sind 14 Nationen, die sich mit den Aufständischen solidarisieren, unter ihnen die USA, Frankreich, die Türkei und Saudi-Arabien. Düster sei die Lage, sagt Kofi Annan, und es widerspricht ihm niemand.
Wie die Rebellen in Syrien vorgehen und wie sie ihre Demonstrationen inszenieren, das hören Sie später hier im Echo der Zeit nach den Nachrichten mit Simon Loy.
Der Bundesrat verschiebt den Kauf von 22 Kampfflugzeugen um zwei Jahre. Zuerst will er abwarten, ob sich die schwedische Regierung für den Kauf des Gripen entscheidet. Wenn Schweden und die Schweiz die Flugzeuge gleichzeitig beschafften, könnten Synergien geschaffen werden, sagt der Verteidigungsminister Uli Maurer. Die ersten Flieger könnten dann 2018 geliefert werden. Die Kampfflugzeuge sollen maximal 3 Milliarden Franken kosten. Finanzieren will sie der Bundesrat nun mit einem Fonds, wie Maurer sagte. In den Fonds sollen jährlich 300 Millionen Franken fließen. Gegen einen solchen Fonds kann das Referendum ergriffen werden. Nationalrat Christoph Blocher ist von der Immunitätskommission des Nationalrats befragt worden. Blocher äußerte sich nach der zweistündigen Befragung nicht mit Verweis auf das Amtsgeheimnis. Die Kommission berät über die Aufhebung der parlamentarischen Immunität von Blocher. Im Zusammenhang mit dem Rücktritt von Nationalbankpräsident Philipp Hildebrand wirft die Zürcher Staatsanwaltschaft Blocher vor, ihr habe das Bankgeheimnis verletzt. Die Immunitätskommission will am Abend informieren. Maulkorb für die Bundesanwaltschaft. Sie darf in Zukunft keine Kritik mehr üben am Bundesstrafgericht in Bellinzona, vor allem nicht via Medien. Das hat jene Behörde entschieden, die die Aufsicht hat über die Bundesanwaltschaft. Die Aufsichtsbehörde bezieht sich dabei auf eine Medienmitteilung vom letzten Oktober. Darin hatte die Bundesanwaltschaft den Freispruch des Zürcher Bankiers Oskar Hollenweger kritisiert und die Kompetenz der Richter in Bellinzona angezweifelt. Der Europarat verlangt vom Weltfußballverband FIFA, mögliche Korruptionsfälle zu untersuchen. Die FIFA soll prüfen, ob bei der Wiederwahl von FIFA-Chef Josef Blatter Stimmen gekauft worden sind. Dieser Forderung stimmten die Parlamentarier fast einstimmig zu. In der Debatte hatten Parlamentarier die FIFA und Blatter stark kritisiert. Laut eines Sonderermittlers sind in den 90er Jahren im Zusammenhang mit Fernseh- und Marketingrechten 120 Millionen Franken Bestechungsgelder geflossen. Die EU erhöht den Druck auf Ungarn. Sie verklagt das Land vor dem Europäischen Gerichtshof, weil Ungarn mit neuen Gesetzen EU-Verträge verletze. Dabei handelt es sich um zwei Klagen. Einerseits hat die EU den Eindruck, die neuen ungarischen Gesetze gefährdeten die Unabhängigkeit der ungarischen Justiz. Andererseits würden die Kompetenzen des Datenschutzbeauftragten eingeschränkt. Im Falle eines Schuldspruchs drohen Ungarn hohe Geldbußen. Beigelegt ist dafür ein anderer Streit zwischen der EU und Ungarn. Weil die ungarische Regierung gegenüber der EU garantiert hat, die Nationalbank, die sei unabhängig, können die Gespräche mit Ungarn über Finanzhilfen nun wieder aufgenommen werden. Die Finanzmarktaufsicht, die FINMA, kritisiert die Führung der Valiant, der größten Regionalbank der Schweiz. Diese habe im Herbst 2010 den Aktienkurs künstlich hochgehalten, indem sie in übermäßigem Ausmaß eigene Aktien gekauft habe. Damit habe Valiant in schwerer Weise gegen ihre Gewährs- und Organisationspflichten verstoßen. Die Credit Suisse hat in den ersten drei Monaten des Jahres einen kleinen Gewinn gemacht, 44 Millionen Franken. Das ist deutlich weniger als im Vorjahr, als der Grossbank unter dem Strich über 1 Milliarde Franken blieb. Die Grossbank UBS zahlt den Schweizer Parteien künftig insgesamt 1 Million Franken pro Jahr. Allerdings zahlt sie nicht allen. Geld bekommen nur jene Parteien, die sich, wie die UBS schreibt, eindeutig zu Wettbewerb und Marktwirtschaft bekennen. Ob SP und Grüne diese Kriterien erfüllen, wollte ein UBS-Sprecher nicht sagen. Die Parteien können sich nun um das Geld bewerben. Die Million verteilt die UBS nach der Anzahl der Parlamentssitze. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.151 Punkten plus 0,4%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.074 Punkten plus 0,6%. Der Euro wird zu 1.2020 gehandelt und der Dollar zu 90,99 Rappen. Das Wetter. Morgen Donnerstag in Jura-Nähe und im Süden viele Wolken und etwas Regen, sonst oft sonnig. Höchstwerte um 20 mit stürmischem Föhn um 24 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Die Angst ist immer dabei, unterwegs mit den Aufständischen in Syrien.
I think Switzerland's got itself, if you want, a virtuous circle in terms of being good for the commodity business.
Die Schweiz ist gut für unser Business, sagt der Chef des Rohstoffhändlers Vitol. Aber ist dieses Business auch gut für die Schweiz? Unser Schwerpunkt. Dann gemeinsam mit Schweden und später der Bundesrat zum geplanten Kauf von Kampfflugzeugen. Schwer krank und machtgierig, der venezolanische Präsident Hugo Chavez. Englisch gepflegt und vernichtend die Kritik des Europarats an der FIFA.
They completely and utterly undermine the credibility of football time and time again.
Der Weltfußballverband unterhöhlt die Glaubwürdigkeit des Fußballs immer und immer wieder. Und die Tristesse hinter dem Bergparadies, der verrückte Blick der Filmerin Ursula Meyer auf das Wallis. Echo der Zeit, deine Sendung, die es auch als Podcast gibt, unter drs.ch. Zu beurteilen, wie die Lage in Syrien wirklich ist, fällt schwer, der UNO genauso wie den Medien. Ausländische Journalisten kommen praktisch nicht ins Land. Einer, der in den letzten Tagen dort war, ist Kurt Pelder. Der freie Journalist war 4 Tage mit Aufständischen im Norden Syriens unterwegs. Ich habe ihn gefragt, wie muss man sich das vorstellen, mit Aufständischen unterwegs sein?
Ja, es ist ein bisschen wie ein Spießrutenlaufen. Man muss immer aufpassen, dass die Armee, der Geheimdienst, der Gegenseite nicht mitkriegt, wo man ist. Diese Rolle übernehmen diese Aktivisten. Das sind meistens unbewaffnete Leute, die mit den Rebellen zusammenarbeiten. Und dann bewegt man sich quasi von einem Safe House zum nächsten. Und immer wenn wieder Gefahr droht, kommt vielleicht ein Auto vorbei, nimmt einen schnell mit und bringt einen in eine andere Stadt oder in ein anderes Dorf oder zumindest in ein anderes Viertel. Man ist das eigentlich immer unter Druck und weiß auch, dass die Leute, die einen begleiten, wirklich das Leben riskieren und vielleicht noch schlimmer, sie riskieren Folter und schreckliche Repressalien, falls sie dabei erwischt werden, einen ausländischen Journalisten herumzuführen.
Mit diesen Aufständischen waren Sie dann einige Tage unterwegs. Wie kämpfen denn die dort im Norden Syriens gegen das Assad-Regime?
Also im Moment gibt es eigentlich in dem Gebiet, in dem ich war, im Nordwesten, kaum Kämpfe. Die Rebellen sagen, sie wollten sich an die Waffenruhe halten, sie haben aber auch kaum Waffen und Munition, um wirklich größere Angriffe zu starten. Und die Armee hat sich zum Teil aus den Städten zurückgezogen und positioniert sich so ein bisschen außerhalb, hat weiterhin Straßensperren und dann und wann schießt mal ein Panzer, so eine Granate, so an den Stadtrand hin, um zu zeigen, dass die Armee noch da ist.
Und was tun Sie denn stattdessen? Demonstrieren die?
Ja, es gibt immer wieder Demonstrationen und da kommen auch die bewaffneten Rebellen ins Spiel. Die riegeln dann ein einzelnes Viertel ab und stellen sicher, dass die Demonstranten da in Ruhe ihre Show abziehen. Es geht ja auch immer darum, diese Demonstrationen möglichst live im Internet zu publizieren und zu zeigen, dass in den verschiedensten Städten Syriens nach wie vor demonstriert wird, obwohl die Leute wirklich ihr Leben riskieren dabei.
Als quasi eingebetteter Journalist waren Sie ein Stück weit auch Teil dieser Medienoffensive. Wie frei konnten Sie sich denn bewegen?
Wegen der Sicherheitslage, also der drohenden Gefahr von Angriffen der Armee oder Polizeieinsätzen, konnte ich mich nicht wirklich frei bewegen. Da, wo ich vor allem war, in dieser einen Stadt, die eigentlich geteilt war, da musste man sehr vorsichtig sein, auch wegen Spionen. Und da versuchten die Aktivisten und Rebellen jeweils, mir den Weg frei zu schaufeln, damit unterwegs nicht irgendetwas passierte. Also die Vorstellung, man könne da einfach so auf den Markt gehen und da frei filmen und mit Leuten reden, das wäre da möglich, wo keine Armee und keine Polizei ist, aber das ist in sehr vielen Orten einfach nicht der Fall.
Lässt sich denn trotzdem einschätzen aus Ihrer Perspektive, Kurt Pähler, wie viel Rückhalt die Aufständischen in der nordsyrischen Bevölkerung haben?
Ja, das Land ist groß und da, wo ich war, das ist ein Gebiet von vielleicht 200-300 Quadratkilometern. In diesem Gebiet haben die Aktivisten, die Opposition sicher einen großen Rückhalt, aber man muss ganz klar sagen, der beschränkt sich normalerweise auf die sunnitische Bevölkerung. Es gibt Dörfer mit Kurden, es gibt Dörfer mit Alawiten, die sind ganz klar gegen die Rebellen und sogar in den einzelnen Städten, in denen ich war, haben mir die Rebellen manchmal gesagt, ja, da vorne hat es dann eine Familie, die ist für Assad, da müssen wir vorsichtig sein, damit die uns nicht verraten können.
Es gibt Vorwürfe, auch die Aufständischen wendeten Gewalt gegen die Zivilbevölkerung an. Haben Sie davon etwas mitbekommen?
Ich habe selbst nichts gesehen, auch keine Hinweise darauf, aber das bedeutet nicht, dass es solche Dinge nicht gibt. Es ist ein derartiger Hass vorhanden auf die Regierungsseite, aber auch auf die Aleviten, die meistens als Schiiten bezeichnet werden, obwohl das nicht ganz stimmt. Das ist ein abschätziger Begriff und ich kann mir da sehr gut vorstellen, dass es in einzelnen Regionen durchaus auch zu Übergriffen der Rebellen gegenüber Zivilisten kommt, die für Assad sind.
Sind diese Aufständischen denn eine autonome Gruppe oder sind die Teil einer straffen Organisation?
Also es gibt diese Freie Syrische Armee, die man sich so als Dachorganisation der bewaffneten Kämpfer vorstellen kann. Diese bewaffneten Kämpfer sind meistens ehemalige Soldaten und die arbeiten dann jeweils mit lokalen Aktivisten zusammen. Man muss sich ja vorstellen, dass diese Soldaten in Basen stationiert waren und zwar außerhalb ihrer Heimatregion. Die kennen sich also nicht aus und wenn die überlaufen, dann kommen die Zivilisten und helfen denen, sich in dieser Region zurechtzufinden. Und so entsteht ein Geflecht von Einheit, die haben Kommandanten, die arbeiten dann auch mit den zivilen Oppositionellen zusammen. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass in Syrien etwas Ähnliches passiert wie damals in Libyen, nämlich dass der Widerstand sehr stark regional und lokal organisiert ist.
Sie schildern uns Aufständische, die sich aus ganz verschiedenen Kreisen zusammensetzen, aus Bewaffneten, aus Zivilisten. Das gemeinsame Ziel ist sicher, Assad wegzubringen, aber haben denn diese Rebellen darüber hinaus eine gemeinsame Agenda?
Die Lage der Oppositionellen, also sowohl bewaffnet als auch zivil, ist so verzweifelt, dass kaum jemand irgendwelche Kapazität hat, sich die Zukunft vorzustellen. Es geht wirklich im Moment nur darum, zu überleben und allenfalls, dass das Fernziel bleibt, Assad von der Macht wegzubringen. Aber wie Syrien danach aussehen soll, darüber haben die meisten Leute keine Vorstellung. Die meinen, wenn Assad einmal weg ist, dann bricht da das Paradies aus.
Kurt Pelder ist freier Journalist. Er war zusammen mit Aufständischen in den letzten Tagen im Norden Syriens unterwegs. Sie heißen Glencore, Vitol oder Trafigura. Sie gehören zu den größten Rohstofffirmen der Welt. Sie handeln mit Öl, Gas, Erzen, aber auch mit Weizen, Zucker oder Kaffee. Und sie handeln von der Schweiz aus. Vor allem Genf und Zug sind in den letzten Jahren zu den wichtigsten Drehscheiben im internationalen Rohstoffhandel geworden. Für die Schweiz ist das lukrativ, aber auch heikel. Wirtschaftsredaktor Tobias Fessler war für uns am ersten Weltrohstoffgipfel am Genfersee.
Die Adresse ist gut gewählt für ein erstes diskretes Treffen. Das Nobelhotel Beau Rivage Palace in Lausanne. 5 Sterne, ein Traditionshaus. Drinnen in der prunkvollen Salle Édouard Sandeau trifft sich die Welt der Rohstoffindustrie. Die Herren schütteln Hände, tauschen Visitenkarten, sprechen ausnahmsweise gar mit Journalisten. Die Anzüge sind dunkel. Ein Farbtupfer, die Krawatten. Frauen sind nur vereinzelt anzutreffen. Die sonst äußerst verschwiegene und diskrete Branche tritt an dieser Konferenz gewissermaßen aus dem Schatten hervor und macht einen zögerlichen Schritt Richtung mehr Transparenz. Die Genfersee-Region ist die Boomregion der Rohstoffbranche. Vitol zum Beispiel operiert von Genf aus. Der Ölhandelsriese setzte 2011 gegen 300 Milliarden Dollar um. Dreimal mehr als der größte Nahrungsmittelmulti der Welt, Nestle. Vitol-Chef Ian Taylor erklärt dann auch, die Schweiz sei attraktiv fürs Rohstoffgeschäft.
I think Switzerland's always been a very always has the culture, has tremendous banking.
Die gut organisierte Schweiz mit ihren hervorragenden Banken und den gut ausgebildeten Leuten bietet die perfekte Mischung fürs Rohstoffgeschäft. Und da sind noch die tiefen Steuern. Der Schweizer Daniel Jecki, der innerhalb weniger Jahre den Ölhändler Mercuria aufgebaut hat und heute Milliarden umsetzt, macht daraus kein Geheimnis. Steuervorteile der Schweiz spielen eine Rolle.
Évidemment, l'optimisation fiscale joue un rôle, puisque
tiefe Steuern, finanzstarke Banken, hohe Lebensqualität, das lockt die Rohstoffbranche in die Schweiz. Sie wird immer wichtiger. Mittlerweile ist der Anteil der Rohstoffindustrie am Bruttoinlandprodukt der Schweiz gleich hoch wie jener der traditionellen Metall- und Maschinenindustrie. Mit der Branche wächst auch die Kritik. Nichtregierungsorganisationen werfen einzelnen Unternehmen Korruption, Schmiergeldzahlungen, Menschenrechtsverletzungen vor, schlechte Arbeitsbedingungen in den Minen oder gesundheitsgefährdende Umweltverschmutzung. Prominente Kritikerin ist die Erklärung von Bern, für deren Rohstoffexperte Urs Ribi birgt die Konzentration der Branche in der Schweiz ein grosses Reputationsrisiko für das Land.
Schlussendlich fällt es auf die Schweiz zurück und deshalb ist es im Interesse der Schweiz, hier proaktiv und schneller als bei Steuer- und Finanzfragen aktiv zu werden.
Torbjörn Törnquist, Chef des Genfer Handelsriesen Gunvor Energy Group, widerspricht. Es sei in den letzten Jahren viel passiert. Vor 15 Jahren beispielsweise hätte niemand an so einer Konferenz teilgenommen. Natürlich stünden Korruptionsvorwürfe und Menschenrechtsverletzungen im Raum, deshalb müssten die Rohstofffirmen transparenter werden.
Well, it's always been around trading companies and I think this conference touched on the basis for the trading companies to become more transparent.
Die Branche arbeite hart daran, die Regeln und Gesetze einzuhalten, so wie jede andere Firma auch, argumentiert Törnquist. Der Erklärung von Bern reicht das aber nicht. Die Schweiz müsse ihrer Rohstoffbranche genauer auf die Finger schauen. Vor allem die Handelsfinanzierung sei zu wenig transparent. Ob das die Finanzmarktaufsicht FINMA machen soll oder eine eigene Aufsichtsbehörde, lässt Urs Ribi offen.
Das ist genau die Frage, die der Bundesrat jetzt klären muss. Was braucht es, welche Institution, welche Politik, um die Risiken dieser Branche einzudämmen? Da ist eine Branche weitgehend unreguliert und die ist in den letzten 10 Jahren um das etwa 15-fache gewachsen, wenn man der Transithandelsstatistik folgt. Da ist wirklich Bedarf.
Dass die Größe der Rohstoffindustrie in der Schweiz zu einem Reputationsrisiko werden könnte, dessen ist sich auch der Bundesrat bewusst. Der Branche gelte ein besonderes Augenmerk, Eine Rohstoffhandelsaufsicht analog zur Finanzmarktaufsicht braucht es in den Augen des Staatssekretariats für internationale Finanzfragen SIF aber nicht. Vizestaatssekretär Alexander Karrer:
Ich glaube nicht, wir haben auch keine Aufsicht über andere Industriezweige, die Maschinenindustrie und andere. Ich glaube, was wir haben in der Schweiz, ist ein gutes Regelwerk, das eben auf Firmen insgesamt anwendbar ist.
Missbräuche wie Geldwäscherei oder Korruption könnten so zur Genüge bekämpft werden. Weitere Regulierungen, beispielsweise für die Finanzierung der milliardenschweren Handelsgeschäfte, will die Schweiz international angehen. Ein langwieriger Prozess, der die Kritiker der Branche kaum zum Verstummen bringen wird.
Tobias Fessler. Der Rohstoffhandel konzentriert sich geografisch immer stärker in der Schweiz. Aber die Rohstoffbranche, vor allem der Bergbau, erlebt weltweit eine Konzentration. Immer weniger, immer größere Firmen kontrollieren immer mehr der Schätze, die aus der Erde geholt werden. Ich habe Charles Liebherr von unserer Wirtschaftsredaktion gefragt, wieso gibt es diese Konzentration auf so wenige Riesenfirmen?
Ja, weil eigentlich nur noch große Firmen sich dieses risikoreiche Geschäft überhaupt noch leisten können. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Die Ölförderung. Öl wird immer mehr in unvorstellbaren Tiefen gefördert. Angebot unter Eis im Polarmeer. Das ist technisch sehr anspruchsvoll, entsprechend teuer. Das Know-how ist nicht so verbreitet, das heißt, das können nur wenige Firmen tun. Das Beispiel vielleicht bei Kupferminen, die werden im Zentrum von Afrika, in den Anden, ganz neu aufgebaut. Dorthin führt keine Straße, führen keine Eisenbahnen, das muss alles zuerst gebaut werden, die ganze Infrastruktur. Und das bindet auf lange Jahre ganz viel Geld. Und dieses Geld können eigentlich nur noch ganz große Firmen überhaupt zur Verfügung stellen, bis sie dann überhaupt sehr viel später Geld verdienen können mit dem Abbau von Rohstoffen.
Gleichzeitig werden immer öfter auch in politisch riskanten Gebieten Rohstoffe gefördert, beispielsweise in gewissen Staaten Afrikas, Kongo etwa. Befördert denn dieses größere politische Risiko die Konzentration auf wenige Großunternehmer zusätzlich?
Auf den ersten Blick würde man eigentlich meinen, nicht unbedingt. Das könnten auch andere Firmen tun. In der Tat ist es aber eben nicht so. Die ganz Großen haben ja auch gar keine andere Wahl mehr. Sie müssen expandieren, sie müssen ihre Produktion ausweiten, weil eben die Nachfrage nach Rohstoffen so stark steigt. Also sie drängen in diese, sie müssen in diese Gebiete gehen und haben auch das entsprechende Know-how, eben das entsprechende Kapital. Insofern ist das eigentlich ein Prozess, der sich gegenseitig beflügelt.
Bergbaufirmen sind ja auf Konzessionen angewiesen und da dürften diese Großunternehmen ja auch besonders gute Karten bei den Verhandlungen mit den Staaten haben.
Ja, was man beobachten kann, ist, dass zumindest die gegenseitige Abhängigkeit zwischen den Staaten, die Lizenzen, Schürfrechte erteilen, und den großen Playern im Rohstoffhandel, aber auch im Rohstoffabbau eigentlich zunimmt. Weil das Geschäft eben auch ein bisschen berechenbarer werden muss, weil es um riesige Summen geht, weil es um ganz lange Abbauzeiten geht. Das hat sicher eine Auswirkung darauf, dass eben beide in dem gleichen Boot sitzen. Beide wollen auch gemeinsam viel Geld verdienen. Und deshalb ist diese Verbandelung in den letzten Jahren auch sehr viel stärker geworden.
Großunternehmer wie Glencore oder Rio Tinto sind in den letzten Jahren oft Zielscheiben der Kritik geworden wegen Menschenrechtsverletzungen oder Umweltsünden. Aber könnte man nicht sagen, solchen internationalen Großunternehmen kann man wenigstens auf die Finger schauen, zumindest besser, als wenn es sich um viele Kleinunternehmen handeln würde?
Das ist tatsächlich so und das kann man in den letzten Monaten und Jahren auch sehr gut beobachten. Diese Großkonzerne sind in zunehmendem Maß von den NGOs in den Fokus genommen worden. Es wurden Missstände, krasse Missstände öffentlich gemacht und das hat den Druck auf diese Firmen erhöht, zu zeigen, wie sie auch eben in politisch heiklen Regionen arbeiten. Das ist auch in ihrem Interesse, weil nur so können sie sicherstellen, dass sie langfristig auch ihr Geschäft weiter betreiben können. Wichtig ist in diesem Zusammenhang aber auch eben, dass der Druck nicht nur auf die großen Unternehmen steigt, mehr Transparenz zu schaffen, sondern eben auch an die Länder, die Schürfrechte vergeben, dass die sagen, wie viel Geld sie verdienen, wohin das Geld der Einnahmen aus den Schürfrechten fließt. Und in diesem Sinn kann diese Konzentration durchaus auch positive Auswirkungen haben.
Wirtschaftsredaktor Charles Liebherr. Die Schweiz soll ihre neuen Kampfjets später bekommen als geplant. Der Bundesrat will die Flugzeuge zusammen mit Schweden beschaffen. Gleichzeitig möchte die Landesregierung weniger Geld für die Schweizer Armee ausgeben, als dies das Parlament letztes Jahr gefordert hatte. Aus dem Bundeshaus Elisabeth Pestalozzi.
Zurück auf Feld 1. Was der Bundesrat bis jetzt in Sachen Kampfjets beschlossen hat, gilt seit einer knappen Stunde nicht mehr. Eine Beschaffung so schnell wie möglich, wie dies das Parlament letztes Jahr gefordert hatte, ist definitiv vom Tisch. Grund dafür seien die Schweden, so Verteidigungsminister Ueli Maurer, die den Kampfjet Gripen für die Schweiz herstellen und selber neue Flieger beschaffen wollen.
Es zeichnet sich ab, dass Schweden im September entscheiden wird über die Beschaffung ihres Gripen. Wir möchten diesen Punkt abwarten, weil wir eigentlich ein gemeinsames Vorgehen vorgesehen haben. Und damit verzögert sich das Rüstungsprogramm in den Oktober statt wie vorgesehen in Juni.
Das hat zur Folge, dass die ersten der 22 Flugzeuge frühestens ab 2018 an die Schweiz ausgeliefert werden könnten. Und das hat wiederum Konsequenzen für die Finanzierung der neuen Jets. Konkret, nächstes Jahr braucht es noch kein zusätzliches Geld für den Gripen und auch übernächstes Jahr nicht. Frühestens ab 2015 will der Bundesrat jedes Jahr Geld auf die Seite legen für die Beschaffung. Und zwar 300 Millionen Franken pro Jahr während 10 Jahren. Dazu schlägt der Bundesrat neu eine spezielle Finanzierung vor. Der Gripen soll nicht, wie von der Armee gewünscht, aus dem laufenden Armeebudget bezahlt werden, sondern aus einem separaten Topf.
Mit dieser Verschiebung und mit dieser Finanzierung möchte der Bundesrat auch wieder auf die Fondslösung zurückgreifen.
Pikant am heutigen Entscheid, insgesamt will der Bundesrat mit dieser Lösung der Armee weniger Geld zur Verfügung stellen, als dies das Parlament beschlossen hatte. Statt 5 Milliarden pro Jahr plus 4,7. Mit diesem Betrag muss Verteidigungsminister Ueli Maurer gegen seinen ursprünglichen Willen die neuen Kampfjets und eine Armee finanzieren mit 100.000 Mann. Geht das, Ueli Maurer?
Es wird eng, aber wenn der Bundesrat das beschließt, dann haben wir entsprechend das umzusetzen. Wir sind uns gewohnt, in der Armee verstanden zu sagen und dann das Bestmögliche daraus zu machen.
Und was heißt der heutige Beschluss der Landesregierung für das Sparprogramm, das die Finanzministerin vor wenigen Wochen vorgelegt hat zur Finanzierung der neuen Jets? Dieses sei nun für die Armee obsolet, so der Verteidigungsminister, zumindest vorläufig für die laufende Legislatur. Für die nächste ab 2015 müsse man aber sicher wieder über die Bücher. Dennoch wird das Stimmvolk allenfalls über die neuen Kampfjets abstimmen können. Zumindest daran hat sich mit dem heutigen Entscheid nichts geändert. Denn auch gegen den Spezialfonds könne das Referendum ergriffen werden, so Verteidigungsminister Ueli Maurer.
Aus dem Bundeshaus Elisabeth Pestalozzi. Es ist 18.28 Uhr, Sie hören Echo der Zeit von Schweizer Radio. Hier geht es weiter mit Hugo Chavez, der gegen den Krebs und um seine Macht kämpft. Sepp Blatter, der um Glaubwürdigkeit ringt. Und Ursula Meyer, die einen ganz eigenen Blick auf die Schweiz hat. Seit Anfang Jahr ist der venezolanische Staatspräsident Hugo Chavez mehr in Kuba als in seinem Heimatland. Bei den kommunistischen Freunden lässt er sich nämlich gegen Krebs behandeln. Doch die Krankheit ist nicht Chavez' einziges Problem. Schafft er es nämlich nicht, zu den Präsidentenwahlen im Oktober anzutreten, ist es gut möglich, dass die Linke die Macht verliert. Um sie zu retten, werden offenbar bereits Putschpläne geschmiedet. Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Welche Art von Krebs Hugo Chavez hat und wie weit er fortgeschritten ist, das wissen die Venezolaner nicht. Über Ostern machte der Patient aber öffentlich, wie es um seinen Gemütszustand bestellt ist und dass seine Krankheit wohl nicht mehr zu heilen ist.
El fin del camino físico es la verdad. Es la verdad.
Der Krebs rücke das Ende des Lebens in Sichtweite, sagte Chavez mit einem vernehmlichen Stoßseufzer. Und mit Tränen in den Augen bat er während derselben vom Staatsfernsehen übertragenen Messe Gott um ein Wunder.
Pero dame vida. Vida dolorosa, no me importa.
Ich will leben, ich habe noch so viel vor für dieses Land. Bürde mir Lasten auf, lieber Gott, Kreuze und Dornenkronen, aber schenke mir Leben. Dass Hugo Chavez einen Wahlkampf führen und sich im Oktober wie beabsichtigt wiederwählen lassen kann, wird immer unwahrscheinlicher. Und ohne Hugo Chavez wird es eng für die regierende Linke. Sie könnte sogar die Macht verlieren. Mit seiner Sozialpolitik hat der ehemalige Berufsoffizier die Armut stark gelindert. Das ist sein Verdienst. Aber die Gewalttätigkeit schlägt Rekorde, das Defizit an Sozialwohnungen auch. Die strukturellen Probleme sind heute zumindest nicht kleiner als 1999, als der Kommandante ein abgewirtschaftetes Land übernahm. Der venezolanische Politikwissenschaftler José Vicente Carrasquero.
Cada vez que ellos comparan un candidato que no sea Chávez contra Enrique Capriles, que es el candidato de la oposición, ese candidato pierde, o sea, siempre gana Capriles.
Nur der charismatische Chávez selbst sei stark genug, den Einheitskandidaten der bürgerlichen Opposition zu schlagen. Eine Opposition, welche die Polarisierung und Chávez' Linkskurs überwinden, seine Sozialpolitik aber beibehalten will. Die Regierung wisse, dass jeder Chávez-Ersatzkandidat den Kürzeren ziehen werde, sagt Carrasquero. Der schwerkranke Präsident ist wie blockiert. Er baut keinen Nachfolger auf, er überträgt die Macht auch nicht auf seinen Vizepräsidenten. Vielmehr regiert Hugo Chávez vom Krankenbett in Kuba aus, wo er sich wieder einer Strahlenbehandlung unterzieht. Im Regierungspalast in Caracas hielt sich der Präsident in den letzten Monaten insgesamt nur wenige Tage auf. Venezuela steuert auf ein politisches Vakuum zu. Mit Chávez und seiner Partei in der Defensive gäbe es Risiken für Demokratie und Rechtsstaat, warnt der regierungskritische Politologe José Vicente Carrasquero.
De alguna forma manejar un modelo de transición donde ellos puedan comprar su libertad en caso de que tengan que salir del poder.
Eines der möglichen Szenarien sei, dass Armee und Partei die Flucht nach vorne ergreifen, sollte Chávez nicht mehr regieren können. Teile der Armeeführung sind offenbar in den Drogenhandel verwickelt. Dem Verteidigungsminister verbietet das US-Staatsdepartement, in die Vereinigten Staaten zu reisen. Vorstellbar sei, dass eine militärisch-zivile Junta die Macht übernehme. Mit dem Ziel, erst einmal Straffreiheit auszuhandeln, falls die Linksregierung nicht mehr weiterkomme. Etwa die Hälfte aller Schlüsselposten hat Hugo Chávez mit Militärs besetzt. Ohne ihren Übervater stünden offenbar manche Offiziere schnell im Regen. Zumal die Opposition keine mit dem Linkskurs des Präsidenten identifizierte Armee will und so schnell wie möglich ihre gesamte Führung auswechseln würde. Das naheliegende Szenario gibt es auch, nur ist es seit Ostern noch etwas unwahrscheinlicher geworden. Nämlich, dass Chávez wiedergewählt wird und er sich einen Nachfolger aussucht. Sollte der Kommandante schnell ausfallen, weist die Regierungspartei zuletzt nicht mehr ein und aus, könnte sie die Oktoberwahlen absagen oder verschieben. Vorausgesetzt, sie findet einen Vorwand, um den Ausnahmezustand zu verhängen.
Im Europarat in Straßburg drehte sich heute alles um Fußball. Genauer um Korruption im Fußball. Denn die häufig geäußerten Korruptionsvorwürfe an die Adresse des Weltfußballverbandes FIFA interessieren auch in Straßburg. Wie lief das genau bei der Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaften nach Katar und Russland? Das will der Europarat wissen und hat heute eine entsprechende Resolution verabschiedet. Fredrik Steiger.
Derart harsche Kritik an die Adresse der FIFA und anderer Sportverbände war wohl noch nie in einer internationalen Organisation zu hören. Die Abgeordnete aus Luxemburg, Anne Brasseur.
Korruption, Manipulation, Intimidation, Fraude, Crime organisé.
Korruption, Manipulation, Einschüchterung, Betrug, organisierte Kriminalität, das fiele einem heute zu dem Thema ein. Von Fairness, Freundschaft, Regeln, wie sie den Sport prägen sollten, könne in der Sportverbandspolitik kaum mehr die Rede sein. Vernichtend fiel der Bericht des Franzosen François Rochebloine aus.
Dans le monde sportif globalisé, nous avons assisté à l'éruption non maîtrisée.
In der globalen Sportwelt regiere nur noch das Geld. Oligarchien seien entstanden, die rücksichtslos den eigenen Vorteil suchten. Von Transparenz keine Spur, von Strafen gegen Missetäter ebenso wenig. Und talentierte Kinder würden wie Waren gehandelt.
Des sportifs de plus en plus jeunes. Des enfants même sont traités comme de la marchandise.
Besonders scharf ins Gericht ging Rochebloine mit der FIFA.
Face à des faits d'une gravité exceptionnelle, les dirigeants de la FIFA.
Trotz schwerwiegender Verfehlungen habe die Führung unter Sepp Blatter kaum etwas unternommen, um den Stall auszumisten. Der Schweizer Parlamentarier Maximilian Reimann relativierte zwar.
Mit einem Aspekt des Berichts Rochebloine bin ich allerdings nicht ganz glücklich, nämlich seiner Kritik einzig an die Adresse des Weltfußballverbandes FIFA. Dieser Teil ist mir zu einseitig ausgefallen.
Andere große Sportverbände, das Internationale Olympische Komitee, der Autorennsportverband und weitere, hätten ähnlich kritisch durchleuchtet werden müssen. Doch auch Reimann räumte ein.
Auch ich kritisiere die FIFA, wo es angeht, wie etwa die höchst umstrittene Vergabe der WM-Endrunde 2018 nach Russland oder nach Katar.
Doch offenkundig hat in allererster Linie die FIFA ein gravierendes Imageproblem. Der Brite Mike Hancock.
If ever an organization has lost its place in the world, then it's FIFA.
In ihrer heutigen Funktionsweise habe die FIFA keinerlei Daseinsberechtigung mehr. Fast einstimmig beschloss der Europarat eine Resolution, die von der FIFA Aufklärung, Offenlegung und Remedur verlangt. Und auch die Staaten müssten handeln. Wenn die Sportverbände offenkundig nicht imstande oder nicht willens seien, sich zu reformieren, dann müssten eben strenge Sportgesetze für Ordnung sorgen. Es gehe nicht an, dass sich Sportfunktionäre mit dem Hinweis auf die private Natur ihrer Organisationen jeder Kontrolle entzögen. Rechtlich bindend ist die Resolution aus Straßburg nicht, doch zweifellos erhöht sie den moralischen und politischen Druck auf die Sportverbände, allen voran auf die FIFA.
Home, Heimat, so hieß der international beachtete Erstlingsfilm der Regisseurin Ursula Meyer. Nun legt die in Belgien lebende Auslandschweizerin nach. Ihr neuer Film «Sister» ist eine Familiengeschichte, der Schauplatz «Das Wallis». Der Film gewann den Silbernen Bären in Berlin und kommt jetzt bei uns in die Kinos. Er bietet einen ganz besonderen Blick auf die Schweiz. Brigitte Hering.
Es ist ein schräger Blick, den Ursula Meyer auf die Schweizer Bergwelt wirft. Der 12-jährige Simon wohnt mit seiner erwachsenen Schwester in einem Hochhaus im Tal unten. Im tristen, industriell geprägten Wallis. Weil die Schwester kaum einen Job behalten kann, sorgt Simon für das Auskommen. Er fährt täglich ins mondäne Skigebiet hoch und stiehlt dort alles, was ihm zwischen die Finger kommt. Das Raubgut, Skis, Sonnenbrillen, Mützen, verkauft er im Unterland und hält so sich und seine Schwester über Wasser. Prekäre Verhältnisse im Schweizer Bergparadies. Über diese Realität spreche man nicht, weder bei uns noch im Ausland, sagt Regisseurin Ursula Meyer.
C'est une réalité dont on parle pas. Enfin, la Suisse, moi je l'ai vu à Berlin, les gens disent mais enfin, c'est une sorte de paradis, les belles montagnes et tout ça. Et c'est vrai que c'est un regard vraiment décalé sur le pays, quoi.
Ein Schweizer Bergfilm mit etwas verrückter Wahrnehmung ist Sister. Und ganz und gar kein Heimatfilm.
Non, c'est pas le Heimatfilm. Pas du tout. Non, justement, encore plus par rapport au cinéma suisse, quoi. Les montagnes ont été filmées sous toute leur couture. On n'est pas du tout rentré dans le côté regarder des belles montagnes, puisqu'on commence dans des toilettes, alors qu'on est dans un des plus beaux endroits du monde.
Auch die Berge im Film sind nicht schön, wie man sie kennt. Der Film beginne zwar, so Meyer, an einem der schönsten Orte der Welt, dort aber ausgerechnet in einer Toilette. Meyers Film ist ein vertikaler Film. Unten leben die sozial Schwachen, oben vergnügen sich die mondänen Reichen. Dieses Motiv spielt sie sowohl topografisch wie auch metaphorisch konsequent durch. Im Wallis habe sie perfekte Gegensätze vorgefunden.
Je trouvais que dans cette région en Valais, avec très peu d'éléments, c'est-à-dire cette plaine industrielle avec ses tours qui est plantée au milieu de nulle part, et il suffit de lever la tête et en haut des montagnes, il y a des gens qui font 4000 km pour venir skier là.
Oben in den Bergen Leute, die für das Skivergnügen 4000 Kilometer angereist sind. Unten eine Industrieebene im Tal mit Wohntürmen im Nirgendwo. Das Tal ist öde, doch auch die Berge glänzen nicht. Das Leben in der Bergwelt spielt sich an Hintertüren, in Gondelstationen und Restaurants ab. Es ist die Welt der Saisonniers im Paradies, die Ursula Meyer zeigt. Sie seien so etwas wie die Mineure in der Tiefe, die man übersehe in den Skiferien.
Des Saisonniers qui viennent pour travailler là, et c'est un peu les mineurs de fond, c'est un peu les travailleurs qu'on ne voit pas quand on va skier. Et c'était aussi une volonté de montrer l'envers du décor, quoi. Voilà.
Sie habe auch die Kehrseite der wunderschönen Bergkulisse zeigen wollen. Ursula Meyer wirft einen speziellen Blick auf die Schweiz. Sie hat Distanz zu ihrem Heimatland. Die Genferin mit französischer Mutter und deutschschweizer Vater lebt seit ihrer Schulzeit in Belgien. Die Schweiz packe und interessiere sie und darüber wolle sie Filme drehen. Aber sie brauche den Abstand, um darüber nachzudenken, erklärt die Regisseurin.
Je pense que c'est peut-être parce que je suis souvent à Bruxelles que j'arrive à regarder la Suisse et que la Suisse m'intrigue et m'intéresse. C'est vraiment un pays que j'ai envie de filmer, quoi. Et je pense que si j'y étais tout le temps, j'aurais peut-être pas ce regard décalé ou cette distance. J'ai besoin terriblement de prendre la distance.
Würde sie in der Schweiz leben, wäre dieser leicht verschobene Blick auf ihr Heimatland nicht möglich. Da ist sich die Regisseurin sicher.
Das war Brigitte Herrings Beitrag zu Sister, dem neuen Nicht-Heimatfilm von Ursula Mayer. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Monika Oetli, für die Nachrichten Jan Gröbler, am Mikrofon Roman Villinger.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.